ORF Radio Vorarlberg. Die Nachrichten. Es ist 20 Uhr.
Jedes achte Mädchen wird Opfer sexualisierter Gewalt. Millionenausschüttung an Siegfried Wolf von Steyr Automotive. Am Mikrofon Cornelia Krebs. Jedes achte Mädchen auf der Welt hat in seinem Leben bereits sexuelle Gewalt erfahren. Das ist das schockierende Ergebnis eines neuen Berichts des UNO-Kinderhilfswerks UNICEF, das nun anlässlich des morgigen Internationalen Mädchentags Alarm schlägt. Mehr von Verena Gleitzmann.
Mehr als 370 Millionen Mädchen und damit jedes achte weltweit wurde schon vor seinem 18. Geburtstag vergewaltigt oder Opfer sexualisierter körperlicher Gewalt. Zählt man auch verbale Angriffe oder Online-Attacken dazu, wäre sogar jedes fünfte Mädchen betroffen. Das besagt ein neuer Bericht des Kinderhilfswerks UNICEF, die weltweit erste Schätzung zu diesem Thema. Fast ein Viertel der Betroffenen lebt demnach südlich der Sahara. In Europa und Nordamerika sind 68 Millionen Mädchen und junge Frauen betroffen. Einen Schandfleck auf unserem moralischen Gewissen, nennt das UNICEF-Direktorin Catherine Russell, die gleichzeitig darauf hinweist, dass auch Millionen Buben betroffen sind. Schätzungen zufolge wird jeder elfte Bub auf der Welt Opfer sexualisierter Gewalt.
Der Start des neuen elektronischen Grenzsystems der EU verzögert sich. Deutschland, Frankreich und die Niederlande hätten erklärt, noch nicht so weit zu sein, sagt die EU-Innenkommissarin Ylva Johansson nach einem Treffen der EU-Innenminister in Luxemburg. Es werde nun darüber gesprochen, das System schrittweise einzuführen. Ursprünglich hätte es heute starten sollen. Lkw-Produzent Steyr Automotive bestätigt heute, dass sich Eigentümer Siegfried Wolf 107 Millionen Euro hat ausschütten lassen. Das berichten die oberösterreichischen Nachrichten. Zugleich wird betont, dass Wolf eine noch höhere Summe in das Unternehmen investiert habe. Stefan Schnabel berichtet.
Auf der einen Seite ein Jobabbau, auf der anderen eine Millionenausschüttung. Erst im Juli hat Steyr Automotive bekannt gegeben, aufgrund von Produktionsrückgängen 200 Beschäftigte beim AMS angemeldet zu haben. Heute wird bekannt, dass Eigentümer Siegfried Wolf sich 107 Millionen Euro ausschütten hat lassen. Das ist in den Aufsichtsgremien von Steyr Automotive beschlossen worden. Wie ein Sprecher von Steyr Automotive sagt, liegt diese Ausschüttung jedoch schon 2 Jahre zurück. Damals habe man auch einen entsprechenden Gewinn erwirtschaftet. Ein Sprecher von Siegfried Wolf ergänzt, dass Wolf quasi im Gegenzug 110 Millionen Euro in das Unternehmen gesteckt hat.
Ab 20.45 Uhr das dritte Spiel in der Nations League für Österreich. Der Gegner ist Kasachstan. Adi Niederkorn im Linzer Stadion. Mit welcher Aufstellung will Ralf Rangnick den ersten Sieg holen?
Ja, mit Sabitzer als Kapitän, aber ohne Arnautovic. Er sitzt nur auf der Ersatzbank und ohne Gregoric. Er sitzt nur auf der Tribüne. Dafür im Angriff doch etwas überraschend Junior Adamo und im Tor Alexander Schlager, bei Salzburg nur Ersatz, bei Rangnick heute die Nummer 1. Bosch, Trauner, Linhardt und Brass in der Viererabwehrkette sowie Schmidt, Seiwald, Gleimer, Baumgarten und Sabitzer im Mittelfeld.
Das waren die Nachrichten mit Cornelia Krebs.
Und wir sind bei den Wetteraussichten für Vorarlberg.
Viel Wolken am Himmel, die regnen sich jetzt in der Nacht auch aus, vor allem zwischen Bregenzerwald und Bodenseeraum. Der Freitag und generell das Wochenende, die werden wechselhaft, vormittags regnerisch und nachmittags Sonne.
Gute Fahrt, 3:08.
Der Citytunnel ist wegen Wartungsarbeiten gesperrt. Sie werden da jetzt durch das Stadtgebiet von Bregenz umgeleitet. Das Ganze geht bis morgen in der Früh um 6 Uhr. Fahren Sie vorsichtig und haben es fein.
Radio Vorarlberg Nachrichten. Die Tageszusammenfassung in einfacher Sprache.
Der Hurrikan Milton ist auf den US-Bundesstaat Florida getroffen. Er hat 19 Tornados ausgelöst, die Dutzende Häuser zerstört haben. Mehrere Menschen starben. Milton hat auch die Stromversorgung von über 2 Millionen Haushalten und Unternehmen lahmgelegt. Für das Gebiet Tampa Bay und einige Städte wurden Sturmflutwarnungen ausgerufen. Die neue Weststrecke durch das Tullnerfeld in Niederösterreich soll ab 15. Dezember wieder in Betrieb sein. Das gab ÖBB-Chef Andreas Matte bekannt. Die Weststrecke und viele technische Anlagen waren nach dem Hochwasser Mitte September sehr stark beschädigt worden. Matte sprach von einem Schaden in der Höhe von etwa 100 Millionen Euro. Im kommenden Jahr wird es aber dennoch eine nötige Sperre von 4 Wochen geben. Es wird noch besprochen, ob diese Sperre im Mai oder im Sommer erfolgt. In dieser Zeit wird es aber genügend Schienenersatzverkehr geben. Die Südkoreanerin Han Kang hat heuer den Nobelpreis für Literatur gewonnen. Das gab die Schwedische Akademie am Donnerstag in Stockholm bekannt. Kang bekommt als Preisgeld umgerechnet 970.000 Euro. Die Preisverleihung für den Literaturnobelpreis findet am 10. Dezember statt. Jedes achte Mädchen weltweit ist von sexueller Gewalt betroffen. Das geht aus einer Schätzung von UNICEF zum Anlass des Weltmädchentags am Freitag hervor. Laut UNICEF sind bereits mehr als 370 Millionen Mädchen und junge Frauen weltweit vor ihrem 18. Geburtstag vergewaltigt worden oder haben einen sexuellen Übergriff erlebt. Tennis-Superstar Rafael Nadal hat am Donnerstag in einem Video seinen Rücktritt bekannt gegeben. Nadal war in letzter Zeit immer wieder verletzt. Es sei der richtige Zeitpunkt zum Aufhören, betonte er. Der Spanier wird im November in Malaga in Spanien sein letztes Turnier spielen. Das waren Nachrichten in einfacher Sprache, präsentiert von Matthias Schmelzer.
Da habe ich gesehen, wie schwer das eigentlich ist, wenn du vollkommen integriert bist, einen super Job machst, gut ausschaust, kein Kopftuch hast, in unserer Gesellschaft als Mensch zweiter Klasse zu sein.
Sonst noch was.
Der URF Vorarlberg Podcast von Luca Martina Huber.
In dieser Podcast-Folge spreche ich mit der Rebecca Moser. Sie ist Krimi-Autorin und arbeitet seit 2015 in der Flüchtlingshilfe. Im Lerncafé der Caritas bringt sie Migrantinnen und Flüchtlingen Deutsch bei. Seit dem Jahr betreut sie außerdem eine syrisch-kurdische Familie. Und das alles ehrenamtlich und privat. In dieser Folge wird man sichtbar, wie es wirklich abläuft, wenn man tagtäglich mit Migrantinnen und Flüchtlingen zum Tour hat. Wo brennt es denn wirklich unter den Nägeln? Ich denke, die Folge ist deswegen so spannend, weil es sicher gerade ganz vielen so geht, dass im eigenen Umkreis oder sogar in der Familie politische Meinungen und Richtungen vertreten sind, mit denen man selber vielleicht gar nicht mitgehen kann. Für die Rebecca war all das 2022 die Inspirationsquelle für ihren Thriller Unten. Ihre Erfahrungen in der Flüchtlingshilfe, mit einem Freundeskreis, in dem alle politischen Färbungen Vertreter sind und einer multikulturellen Familie, hat sie da mit einbezogen. Jetzt reden wir über sie, über ihren Umgang mit sich selber, wie es zu ihrem heutigen Beruf gekommen ist und was es laut ihr braucht für ein gutes Miteinander in einem multikulturellen Vorarlberg. Wie oft ist es eigentlich vorgekommen, wo du dein Buch veröffentlicht hast, dass du in Buchläden gehst und dort nochmal kontrollierst, ob es noch verkauft wird oder ob es irgendwie in der Auslage ist?
Also ich bin sogar noch viel weiter gegangen. Ich bin in die Buchläden reingegangen und habe mit einer Dame, die dort arbeiten, gleich geredet und habe gesehen, wie schaut es eigentlich aus? Rebecca Moser, unten kennen Sie das? Ja, kennen wir. Ja, wie schaut es aus mit dem Verkauf? Ja gut, könnte besser sein, habe ich gesagt, das ändern wir gleich. Ich bin hier, ich verkaufe mit. Dann habe ich einen Stapel Bücher genommen und habe mir wirklich angestellt zum Krimitisch und habe verkauft und habe Leute bequatscht und habe erzählt, wieso und warum.
Vor allem, ich finde, man kriegt voll selten die Möglichkeit zum Autorinnen oder Autoren, zum irgendwo Serner. Ich finde generell, Menschen, die Bücher schreiben, sind gar nicht so sichtbar. Sie sind gar nicht so auf der Bildfläche. Und wenn ich jetzt so zum Beispiel die in Social Media anschaue, das ist auch eigentlich so ein Phantombild ein bisschen. Also man kriegt so ein bisschen mit, was die interessiert, aber so richtig so mal ein Bild von dir oder was. Also ich finde, Autorinnen und Autoren sind öfter mal ein bisschen zurückgezogener irgendwie, nicht?
Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich introvertiert bin, aber ich mag mit dem, was ich gern tue, nicht so hausieren gehen. Ich weiß gar nicht, wie ich das gut umschreiben soll, dass es schon so rumkommt, dass ich selbstbewusst bin und das, was ich gern mache, schon gern tue und auch gern drüber dreht, aber dass ich das jetzt nicht so plakativ irgendwo anschreiben muss, hallo, ich bin die Autorin, weil ich meine, da zieht es mir immer noch alles zusammen, wenn jemand sagt, ich bin Autorin. Ich meine, klar, ich habe ein Buch geschrieben, somit bin ich Autorin, aber was ich bei einem Autor oder Autorin, da denke ich an so große Kaliber wie der Herr Köllmeier oder der Arno Geiger, mit dem ich zufällig in den Tanzkurs gegangen bin. Ja, sehr
vor
lustig.
Vor kurzem, oder wie?
Nein, schon ewig lang, okay, wo ich noch jünger war wie du, Luca.
Echt? Ja, wahrscheinlich so ein Schulkurs, oder?
Schultanzkurs, genau. Nein, ich weiß nicht, ich glaube, man sollte es PR-mäßig nicht übertrieben. Und das nicht so ganz sichtbar sein, hat, glaube ich, auch was mit Journalismus zu tun. Man ist nicht da, weil du bist einfach gewöhnt, andere zum Interviewen, andere zum Fragen, wie es einer geht oder was, für was sie brennen oder was sie gut finden. Und den magst du eigentlich nicht so gern vor die Kamera. Und fotografiere tue ich mein Leben gern. Also, ich liebe es, aber ich mag nicht vor der Kamera. Ich tue ganz komisch. Und ich bin jetzt wirklich nicht schön, aber vor der Kamera tue ich immer kleine, ich denke, na.
Unnatürlich,
das,
oder?
Ja, unnatürlich. Genau, da schaue ich nachher die Fotos an, denke mir, Maria und Josefa.
Ah, wirklich? Ja. Mit was hängt das zusammen? Ist es, weil es einfach die beobachtet fühlst in dem Moment? Oder?
Nein, gar nicht. Das ist mir wurscht. Das ist eher so das Gefühl, ich würde gerne etwas zeigen, aber nicht unbedingt mich selber. Das ist nicht notwendig. Und zwar nicht, weil ich da ein Problem damit habe, sondern weil ich denke, dass es viele, viele andere Sachen gibt, die man zeigen sollte.
Kommen wir gleich, glaube ich, nochmal drauf. Du hast nämlich voll was Spannendes gerade gesehen, dass du jetzt nicht sagst, ich bin die Autorin. Du hast so viele verschiedene, ich sage es mal, Berufe schon ausgeübt. Also du bist von Journalistin über Moderatorin bis zu Redakteurin, bis zu aber ehrenamtlich, bist du bei der Flüchtlingshilfe dabei seit 2015. Aber ich hätte jetzt schon gesagt, dass du jetzt aktuell die am meisten als Autorin, glaube ich, siehst, oder? Oder ist das eigentlich dir egal?
Ich stand mir nicht am Morgen auf und überlege mir, was bin ich jetzt eigentlich?
Okay,
ich
also bin schon einfach, was der Tag bringt.
Nein, ich gang schon schreiben. Also ja. Du musst das geregelt machen, weil sonst geht das nicht vorbei.
Du schreibst aktuell, oder? Weil ich habe bei dir schon in der Insta-Story gesagt, du bist in der Landesbibliothek.
Genau, das ist das Beste überhaupt in der Landesbibliothek. Das ist herrlich. Also ich habe jetzt ewig lang umeinander da, wo schreibe ich eigentlich? Ich habe verschiedene Kaffeehäuser ausprobiert, weil ich mir gedacht habe, ich meine, es hat um ein Kaffeehausliteratur gegeben, vielleicht zähle ich dazu. Also ich kann definitiv sagen, das ist gar nichts für mich, weil dann kenne ich jemanden, dann rede ich erkläre und dann erklärt man, was man eigentlich so macht. Dann hat man immer das Gefühl, Mensch, jetzt sollte ich eigentlich schon was konsumieren und dann, und das ist irgendwie, wenn man vorhin, du hast gesehen, mit dem Sein, oder? Ich meine, daheim bin ich halt eher Hausfrau, Mama und wenn ich draußen bin, dann bin ich vielleicht doch die Autorin, was du vorhin angesprochen hast. Vielleicht hast du schon recht.
Ja.
Vielleicht habe ich mir noch nicht so genau überlegt, ob ich mich als Dessier, wenn ich dann weg bin, aber es muss so im Gesamtpaket vielleicht schon etwas damit zum Tun haben.
Magst du es grundsätzlich nicht, das zum Benennen, was du tust oder wer du bist und mit was hängt das zusammen?
Ich finde es übertrieben. Also das haben wir eh vorhin schon mal gehabt mit dem Fotografieren. Ich finde, unsere Gesellschaft besteht nur noch aus lauter... Nein, das darf ich nicht sagen, weil das stimmt ja nicht.
Ein Synonym wäre doch cool.
Sonst differenziere ich auch nicht, aber im Vergleich zu der Zeit, wo ich jung war, gibt es jetzt wahnsinnig viele Egomane. Ganz viele Blender, ganz viele, die sagen, hallo, grüß Gott, da bin ich und das möchte ich jetzt da und ihr habt euch alle nach mir zu richten. Das liegt mir nicht da. Deswegen benenne ich mich lieber gleich gar nicht und schaue, dass ich meinen Lehrer durchwurschtle und am Ende was Positives dabei rausschaut.
Wird man egomanisch übers Leben manch oder über die Umstände, in denen man groß wird?
Ja, es ist schwierig, weil wenn du ihn mit lauter Egomanen zusammenlebst, dann musst du auch Tellerbogen ausfahren, oder? Und deswegen habe ich eigentlich immer in meinem Berufsalltag bis jetzt einen Job gehabt, wo ich nur auf mich selber zurückgeworfen werde. Also wo ich verantwortlich bin, okay, die Nachrichten mache ich jetzt, das sind die Nachrichten mit Rebecca Moser, dann sind das meine und da bin ich verantwortlich, egal was rundherum war. Oder wenn das meine Sendung Mensch Moser war, die hat sogar noch so geheißen. Also da hat auch nicht mein Chef sagen können, du musst das so und so machen, weil ich gesagt habe, dann heißt sie Mensch Dirk oder sonst irgendwas. Aber ich mag schon gern, wenn ich nur für mich verantwortlich bin. Du hast ja irgendwie einen Qualitätsanspruch an dich selber und du kannst dem relativ schlecht entsprechen, wenn du dich nach dem richten musst, was andere als gut empfinden.
Was ist dein Anspruch an dich?
Alles außer Langeweile.
Warum magst du Langeweile nicht da?
Also, was ist Langeweile genau für dich?
Also eigentlich mittlerweile was Positiveres. Also ich probiere langweilige Momente zum Sender, hey, vielleicht entspanne ich mich da mal. Ich kann es nicht gut, das ist das Ding. Weil wenn ich nämlich nichts zu tun habe, dann sitze ich da, dann habe ich das Gefühl, mir ist jetzt langweilig und dann fange ich an zum Grübeln und über Dinge noch zum Denken, die nicht also in irgendeiner Weise nicht relevant gerade werden. Und darum ist für mich Langeweile eigentlich eher was negativ Behaftetes immer gewesen. Aber ich probiere es jetzt zum Positivsender, weil manchmal passiert es, dass man bei in der Langeweile voll gute Ideen kommen, wo davor irgendwie nicht Osako sind.
Mir sind eins genau gleich. Das, was du jetzt als Langeweile bezeichnest, bezeichne ich als Kreativität. Mhm. Weil wenn ich zum Beispiel, ich radle ja ganz viel, also ich versuche so viel wie möglich und so lange Strecken wie möglich zum Radler und ich bin zum Beispiel mal von Paris nach London geradelt und habe mir einen Bub besucht, der in London lebt und da hat es Tage gegeben, wo ich eigentlich ein Ziel gehabt hätte, wo ich einfach über den Hof geworfen habe und gesagt habe, nein, ich stand jetzt da an den Klippen oberhalb von Dover. Es ist so wunderschön. Die Wiese ist ein Traum. Ich liege jetzt einfach mit meinem Regenmantel in diese Wiese inne und schon der Wolken zur Wiese vorbei ziehen und überleg, was könnte ich jetzt mit dem Konflikt des Kommissars im nächsten Buch machen, etc. Also, das, was du als Langeweile bezeichnest, habe ich auch, aber...
Du nennst es anders.
Ich nenne es anders. Deswegen habe ich nachgefragt, was ist bei dir genau Langeweile? Weil gerade so bewusste Momente, die habe ich ganz viel.
Aber also was ist bei dir denn Langeweile? Weil du vorhin gesagt hast, alles außer Langeweile.
Ja, Langeweile ist, wenn es nicht irgendeine Relevanz für mich hat. Mhm. Also, also wenn ich jetzt gezwungen wäre von anderen, weil man halt gehörig sie sollte, irgendwo zum Sitzen... wo ich einfach überhaupt nichts damit anfangen kann. Mhm. Also es muss immer irgendwie in Bezug zu meinem Lehrer oder zu meiner Kreativität oder vielleicht ist das auch eine Art von Egomanie. Ich weiß es nicht, aber ich meine, zumindest tut meine Egomanie niemandem weh.
Du, ich habe noch eine ganz andere Frage, weil du gesagt hast, du hast davor noch Germanistikstudium gemacht und Geschichte und dann ist ja mal der erste Schritt so, dann bist du in Journalismus gegangen.
Ja, das wäre schön, wenn das so direkt so in der Linie geordnet geklappt hätte, aber das war natürlich nicht so.
Ah, okay.
Nein, es hat einmal schon damit angefangen, dass ich echt keinen Tau gehabt habe, was ich studieren soll. Mhm. Also ich habe gewusst, ich will von daheim weg, ich will was lernen, ich will in die große, weite Stadt. Ich habe zuerst in Innsbruck studiert und nachher in Wien und habe eine Liste gehabt, Lukas, ist echt schlimm. Also ich hätte jetzt mal sagen, DIN A4-Seite voll und da waren natürlich wahnsinnig tolle Sachen drauf wie Archäologie. Kunstgeschichte, Sinologie, Türkisch, Kunst, also alles Mögliche, was man sich vorstellen kann. Und dann bin ich wirklich, und das tue ich sehr selten, nämlich weinen, bin ich so halb blärend vor der Uni in Innsbruck gehockt und habe mir gedacht, ma, was tue ich bloß, was tue ich, ist denn mir einfach alles interessieren. Und dann ist ein sehr attraktiver, junger, hübscher Südtiroler vorbeikommen, Typ Surfer, und hat gesagt, ich kann den Südtiroler Dialekt nicht nachmachen, auf jeden Fall so quasi, ja, wieso weinst denn du, oder? Und dann habe ich gesagt, ma, bitte, ich weiß nicht, was ich studieren soll. Dann hat er gesagt, ja, was steht zur Auswahl? Habe ihm die Liste gegeben und den Stift genommen.
Und er hat es ausgesucht für
übrig, ich bleibe Deutsch und Geschichte und jetzt rate mal, was ich studiert habe.
Germanistik und Geschichte.
Genau.
Was, würde ich sagen, es war die richtige Entscheidung für dich?
Auf jeden Fall. Also, es klingt jetzt fast ein bisschen komisch, wenn ich sage, mein Studium hat alle meine Hobbys befriedigt irgendwie. Also ich meine, Geschichte war ich immer schon wahnsinnig interessiert und Germanistik, also ich bin damals schon viel Leserin gewesen. Also es ist so schade, dass ich nicht aufgeschrieben habe, wie viele Bücher ich dort schon gelesen habe. Also ich hätte einfach eine Liste aller meiner gelesenen Bücher machen sollen. Tatsache ist, ich war einfach glücklich und zufrieden an der Uni und ich habe nicht das Gefühl gehabt, da muss ich jetzt so wahnsinnig viel lernen, weil ich weiß nicht, wie das heute abläuft, aber früher jetzt noch ganz viele so Seminare gab. Also da hat man über Themen geschwätzt, hat die wissenschaftlich analysiert, hat dann auch eine Seminararbeit schreiben müssen und Schreiben ist mir auch schon immer sehr leicht gefallen. Also ich habe das Gefühl gehabt, yes, da bin ich am richtigen Platz. Das taugt mir voll und ganz.
Aber hast du manchmal das Gefühl gehabt, aber du hast gesagt, das war wie so ein Tiefpunkt eigentlich kurz, wo du gesagt hast, dass du so viel machen willst. Ist da denn irgendwo mitgeschwungen, wo ich will so viel, aber ich kann nichts richtig? Weil, also ich kenne das voll von vielen und von mir selber. Damals nach der Matura habe ich auch keine Ahnung gehabt, was ich machen soll. Und dann habe ich mich in so viele Dinge aber auch reinfühlen können. Und dann aber habe ich immer so das Gefühl gehabt, na, da bin ich nicht gut genug und da fällt mir das dafür. Und hast du das
Nein.
auch gehabt? Das
ich frage mich gerade, wieso du das hast. Wer beurteilt das und wer sieht?
Ja, wenn du nicht das oder das eine so benennen kannst, was es ist, dann weißt du ja nicht, was das Gesamte ist. Du hast einfach ein Riesenspektrum an voll vielen Interessen, aber du hast irgendwie überhaupt keine Richtung, wo die irgendwie so zu 100% denn doch auch zieht. Und dann hast du irgendwie so das Gefühl, ja, irgendwie mag ich alles, aber so richtig gar nichts.
So, da sind wir schon mitten in der feministischen Debatte, weil ich glaube, das sind hauptsächlich Frauen. Kein einziger männlicher Freund, den ich habe, der hat sich jemals so hinterfragt, wie du das jetzt gerade da hast.
Ja.
Und ich glaube, ich habe ein paar männliche Eigenschaften mitgekriegt und ich bin schon differenziert, wenn ich ein Problem anschaue und ich tue mich auch hinterfragen, aber wenn einmal die Entscheidung gefallen ist, dann ist sie gefallen. Dann schaue ich mir das an und wenn es mir dann nicht mehr gefällt, dann mache ich es anders. Aber also jetzt so die Selbstzerfleischung, das habe ich gar nicht.
Aber wie bist du aufgewachsen? Also
ja,
hängt ich, das vielleicht mit der
Das hängt sicher damit zusammen. Ja. Also meine Eltern sind ziemlich früh geschieden. Also eine Vaterfigur, eine prägende, hat mir eigentlich gefällt. Ich habe eine ziemliche Weiberwirtschaft gehabt und mit ganz unterschiedlichen Frauentypen. Also eine davon ist meine Oma. Ein Spruch für eure Weime, ich habe zwei Männer und der Hitler überlebt. Also kannst du dir mal schon vorstellen. Also so ganz eine pragmatische, bodenständige, sehr, sehr humorvolle, liebe Oma, die mir immer gesagt hat, dein Ziel ist das, was du möchtest und alle anderen haben sich um das nicht zu kümmern. Und das hat mich definitiv prägt. Gefolgt von einer Mama, die, ich würde sie so als Hippie bezeichnen. Also ich bin irgendwie nicht wirklich erzogen worden. Also mir hat man nicht als Kind gesehen, du musst das so machen oder das sollst so sein oder wie ich das so von vielen meinen Vorarlberger Freundinnen mitgekriegt habe, so das ganz gehörig sein. Ja, was ist denn gehörig? Also ich weiß nicht, ich tue mir da schwer. Ich habe einen ziemlich patriarchalischen Vater gehabt, mit dem ich heute auch überhaupt gar keinen Kontakt habe. Genau aus dem Grund, weil ich gewöhnt bin zum Tun lassen, was ich will und was ich muss, was ich das Gefühl habe, ich muss. Und ich habe zwei kleinere Schwestern, für die war ich eigentlich immer so eher die Mama oder bin immer noch die Mama. Aber so ein richtiger Vatertyp hat es eigentlich für mich nicht wirklich gegeben. Wahrscheinlich hat das schon ziemliche Auswirkungen auf mein Leben gehabt.
Hast du das Gefühl, dass du manchmal denn wie so eine Vaterrolle fast schon übernommen, also du hast gesagt, eigentlich wie die Mutter quasi, aber hast du manchmal das Gefühl gehabt, du musst das so wie so ausfüllen?
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, ich bin so Papa und Mama in unserer Familie und ja, aber wahrscheinlich, ich mein, wahnsinnig erziehen musst du ja deine Schwester nicht. Du tust nur Rücken stärken und sagen, das wird alles gut und genauso wie du das machst, wird das super. Und das tue ich im Übrigen auch für meine Mama, weil die ist bis heute ein Hippie, blieb sehr liebenswert, brutal lustig, aber nie einengend. Also die Fragen, die du mal gestellt hast, das bringt mir jetzt eigentlich gerade selber zur Einsicht, dass das wahrscheinlich sehr viel mit meiner Kindheit und Jugend zum Tor gehabt hat.
Würdest du denn sagen, das hat eigentlich eher einen positiven Einfluss sogar gehabt oder würdest du es einfach nicht bewerten? Halt, muss man ja auch nicht, aber...
Da sind wir wieder beim Hinterfragen.
Ja.
Also ich bin der Meinung, aus mir ist ein halbwegs lustiger, guter, normaler, lebensfroher Mensch geworden. Also nimm mir mal an, dass alle Entscheidungen gut waren. Ich meine, es hat da viele Sachen gegeben, wo ich im Nachhinein denke, oh mein Gott, das hätte ich vielleicht ein kleines anders machen sollen, aber es war nicht so schwerwiegend, dass ich da jetzt da mit zermürb oder Fleisch oder, ich meine, jeder hat irgendwann einmal im Leben
ein Down.
Wobei Down, ich bin da relativ immer schnell, dass ich mir sage, nein, nix, es kann nichts so schlimm sein, dass ich jetzt wirklich down bin, weil schon wo wir leben im Paradies. Wir leben einfach im Paradies. Wir haben keine Nöte, wir verhungern nicht, wir verdursten nicht, wir haben eine freie Bildung. Ich meine, das finde ich so ein wahnsinniges Luxusgut. Und gerade durch das, was du vorhin gesagt hast, dass ich auch mit Flüchtlingen zum Tour habe, sehe ich, wie privilegiert wir aufgewachsen sind. Also, ich glaube, wir jammern viel zu viel in unserer Gesellschaft. Immer ist alles schlecht und wir sind dem Untergang geweiht und ja, ich bin gar nicht der Meinung.
Aber wenn du so mit Flüchtlingen zusammen geschafft hast, hat das denn einfach keine Rolle gespielt über etwas zum Jammern? Oder inwiefern kommst du zu dem Schluss, mir jammern zu viel? Haben die denn nicht auch irgendwelche Geschichten erzählt, aber sind anders mit dem Umgang?
Also da muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe 2015 angefangen in Lustenau, weil da eine Freundin von mir gerade bei dem wahnsinnigen Ansturm von der Flüchtlinge geschafft hat und gesagt hat, bitte Rebecca, hilf uns. Wir brauchen unbedingt jemanden, der Deutsch unterrichten kann. Und ich habe ja Deutsch und Geschichte im Lehramt studiert, habe es aber nie unterrichtet und habe gesagt, ja, probieren mal, schauen wir mal an. Und denkt, wie ich halt so bin, ich denke immer
einfach
irgendwie.
Tun.
Ja, einfach tun und irgendwie wird es dann schon funktionieren. Und es war am Anfang emotional und psychologisch gesehen auch brutal anstrengend. Also da habe ich wirklich im ersten halben Jahr gedacht, boah, also schaffe ich das überhaupt? Weil wenn da halt jemand erzählt, sein Kind ist im Mittelmeer ertrunken, dann sitzt du da und bist so fassungslos und dem sollst du jetzt den Unterschied zwischen einem Subjekt und einem Substantiv erklären. Also ich meine, für
oder
was?
Denkst du, oh, wie?
Für was, Luca? Da denkst du echt, ja, was bringt dem jetzt die Grammatik? Der ist schwer traumatisiert, der Mensch. Der will nur irgendwo ankommen und ein Geborgenheitsgefühl und ein Sicherheitsgefühl haben und ich traktiere den jetzt mit irgendwelcher Grammatik. Und ich arbeite jetzt mittlerweile in einem Caritas-Lerncafé und habe eine super Freundschaft mit meinem Chef dort. Und der sagt immer zu mir, du musst aufpassen, du lässt dich zu viel rein. Also du tust nicht nur das vermitteln, was wir sollten, sondern du lässt dir die ganzen Geschichten an. Du gehst zu deinem Heim, du lässt dich einladen, sie kommen zu dir etc. Aber ich glaube halt, es geht bei der Arbeit, die ich da mache, nicht um Wissensvermittlung, sondern auch um zwischenmenschliche Beziehung. Weil die Menschen, die haben oft überhaupt keine Möglichkeit, so Menschen wie du und mich kennenzulernen. Also die sitzen da irgendwo im Asylheim oder mit ihrer Familie daheim, probieren irgendwie sich in unsere Gesellschaft zu integrieren. Es funktioniert überhaupt nicht da oft. Und ja, was es braucht, ist ein Miteinander, bin ich einfach der Meinung.
Was hat es bei dir geändert, wenn du denn so am Tag irgendwie in deiner Arbeit warst, in dem Ehrenamt und dann am Abend heimgekommen bist? Du hast gesagt, du hast es mit heimgenommen.
Ja, also eine tiefe Zufriedenheit.
Schau.
Ja, eine wahnsinnige. Also es hat mich überhaupt noch nichts so erfüllt wie dieser Job. Es gibt tolle Momente, es gibt aber auch negative Momente, das kann dir nachher dann auch ein bisschen erzählen, aber es ist... es hat mich wirklich noch nichts mit so einer tiefen Zufriedenheit erfüllt. Und es gibt oft Momente, wo du denkst, Maria, wieso muss ich mir das antun? Jetzt kommt da schon wieder jemand, wo keine Ahnung von Tuten und Blasen hat. Und ich weiß ja, da ich schon lang mache, das dauert mindestens 3 Jahre, bis ich mit dem einen flüssigen Aufsatz schreiben kann, bis er sich mitteilen kann, was er gern hätte und was er möchte oder dass er eine Lehrstelle findet etc. Aber es ist einfach notwendig.
Wie bewertest du denn aber so Forderungen aktuell, wie so ein Vorarlberg-Kodex oder so, wo man so einfach sagt, das hast du in deinem Buch unten auch so ganz gut beschrieben, habe ich einen Auszug da, können wir sagen, und noch geschieht auch schon, aber die müssen unsere Sprache können. Mhm. Wie bewertest du denn das, weil du sagst, das dauert mal mindestens 3 Jahre, oder, bis man sich auf einen anderen Spruch ausdrucken kann. Was mir auch auffällt, wenn ich auf anderen Sprachen rede, bin ich auch wieder ein neuer Mensch. Also wenn ich jetzt Englisch rede, bin ich ein anderer Mensch, als wenn ich Spanisch rede und Deutsch rede quasi. Mhm. Also die müssen sich ja auch irgendwie wieder auch selber kennenlernen und alles. Wie bewertest du denn solche Vorarlberg-Kodexe, wo aber so ganz vereinfacht einfach Forderungen stellen? Findest du das denn irgendwie wichtig oder unrealistisch?
Also was wir jetzt noch gar nicht geredet haben, das ist jetzt so umgekommen, alles was ich gesehen habe, fällt so unter die Kategorie Gutmensch. Von mir aus naiv oder wie man das wo immer bezeichnen will, ich habe einen ziemlich aktiven Freundeskreis, da gibt's alle politischen Schattierungen und da wird mir den ab und zu mal ein kleiner Spiegel vorgehalten und dahinter frage ich mich dann natürlich auch. Ich glaube schon, dass wir als Integrationsgesellschaft auch Forderungen stellen müssen. Also wir dürfen nicht nur Gerber, weil die Menschen, die kommen aus patriarchalischen Systemen, wo sie nicht gewöhnt sind, dass sie etwas gratis kriegen und etwas umsonst kriegen. Das heißt, alles, was umsonst gegeben wird, hat keinen Wert. Und jetzt sind wir wieder bei die. Für 99% der Menschen, mit denen ich zum Tor habe, ist das vollkommen normal. Die sind die genau gleich guten Menschen wie ich und du. Aber es gibt ja das 1%, das wir nicht gut einordnen können. Und genau für dieses 1% braucht es einfach auch Regeln. Ich weiß nicht, ob der Vorarlberg-Kodex, das habe ich mir noch gar nicht so genau angeschaut, aber was sicher ist, die Sprache, das ist um und auf. Also ohne Sprache kannst du die einfach null integrieren. Und ich habe über die Sprache Freundschaften geschlossen mittlerweile. Ich glaube aber auch, dass es zu der Sprache auch eine Art Kulturvermittlung braucht. Also 2015 sind ganz viele unbegleitete Jugendliche gekommen, so 16, 17, 18, und ich habe mit einer gelernt. Und ein lustiges Beispiel, ich habe gesagt, so, jetzt haben wir brav gelernt, das halbe Jahr, jetzt gehen wir ins Kino. Jetzt gehen wir in die Luschenau Kinothek und dann schauen wir uns einen Film an. ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich glaube, James Bond sehr unpassend. Ich weiß nicht, ich bin fast gestorben, weil ich mir gedacht habe, dass ich nur Nacktszenen etc. vorkommen. Aber ich meine, das ist unsere Gesellschaft, da gibt es so solche Sachen. Mit einer muss man auch fertig werden, wenn man strenggläubiger Muslim ist. Aber wahnsinnig war, dass davor tatsächlich Diskussionen entstanden sind, dass mich einer angerufen hat und gesagt, boah, also auf Englisch, ich habe mit meinem Vater gesprochen und mein Vater meint, ich darf nicht mitgehen. Erstens mal bist du eine Frau, ich meine, davon abgesehen war ich seine Mama vom Alter her, aber ich bin eine Frau und zweitens wohnt der Teufel im Kino. Und das zeigt irgendwie, die Menschen haben keine Ahnung, wie unsere Gesellschaft tickt. Die wissen überhaupt nichts über unsere Werte. Ich meine, jedes Volksschulkind lacht, wenn du dem siehst, im Kino wohnt der Teufel. Ja, genau. Mhm. Also das können wir schon von klein auf einordnen. Dann habe ich gesagt, nichts da, du gehst mit, du schaust dir den Teufel einmal persönlich an.
Und
dann sind wir, ja, dann sind wir in der Kinothek, kannst du ein bisschen Popcorn und so holen, oder? Und dann sind wir da angeguckt und dann sind neben da zwei Rocker, tätowiert, von oben bis unten eher so, dass ich mir denke, oh weh, hoffentlich gibt es jetzt nicht einen Konflikt. Und dann haben die ein kleines zugehört, was wir da so reden. Und dann hat aber einer von meinen Flüchtlingen gesagt, boah, er hat jetzt so Angst, weil aber der Teufel wohnt dort innen und sicher tut mir am Drogen ins Getränk. Reinkine. Und dann ist einer von deiner Rocker aufgestanden, hat sich zu uns hergestellt und hat auf Englisch gesagt, boah, er wäre so froh, wenn er endlich mal in so ein Kino geht, wo es Drogen im Getränk gibt.
Aber das ist voll süß, dass so ein Kerko
ist. Es war so herzig. Wir haben die nächste Vorstellung nehmen müssen, weil wir mit dem Rocker diskutiert haben. Wir sind Rocker geblieben. Ich habe mir gedacht, nein, das tut deiner Jungs viel gescheiter, dass sie mit dem jetzt da schwätzen und hören, was der gut findet und was er schlecht findet.
Ja.
Und was so die Moral unserer Gesellschaft ist. Was auch immer das sein soll. Aber
und wie viele Stereotype da überwunden worden sind in dem Gespräch, oder? Als Alorscher, was für Stereotype gegenüber den Rocker waren vielleicht, aber auch von der Rocker vielleicht der Flüchtlinge oder der Zugewanderten.
Ja.
Also, und dann haben die einfach durchs Räder so zusammengefunden.
Schwierig auch die Position der Frau, oder?
Also, ja,
da musst du natürlich als Frau schon an. Ich kann mich erinnern an einen jungen Herr, der ist immer gekommen und hat sie die Hand vor die Brust gegeben, hat sich so verneigt, anstatt mir die Hand zu geben.
Ah, echt?
Ja, ja. Und dann habe ich gesagt, na, nix da. Ich bin deine Lehrerin und du gibst mir die Hand und du schaust mir in die Augen. Und das war schwierig. Also, jedes Mal habe ich wieder angestanden müssen und habe gesagt, wenn du willst, dass ich mit dir lerne, schaust du mir in die Augen und sagst, du musst nicht Grüß Gott zeigen, du kannst keine Ahnung, hallo oder ciao oder was auch immer du möchtest, aber mir wird die Hand gegeben.
Und das ist spannend.
Du musst auch nicht da. Das ist immer wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe. Wir müssen als Gesellschaft auch fordern. Wir können nicht nur geben. Wir müssen einfach ganz klar sagen, was ist uns wichtig als Gesellschaft und was wollen wir haben, wo sind die Grenzen. Die Jungs, die kommen daher, mitten in der Blüte des Teenager-Seins, die hätten sich brutal gern verlieben und haben mich dann gefragt, ja, was darf man? Dann habe ich gesagt, ja, wie meinst du das, was darf man, oder? Ja, darf ich sie angreifen? Dann habe ich gesagt, wenn sie das will, schon. Wenn sie sagt, nein, nicht. Das ist auch was sie überhaupt nicht kennen. Weil in
dieses Konsensthema?
Ja, in diesen patriarchalischen Gesellschaften, wenn da der Mann was will, dann hat es stattzufinden.
Die hat ja die Zitat auch inspiriert, um den Erber, den Thriller zum Schreiber unten.
Mhm.
Ich überspringe jetzt da also eine lange Zit. Also wir haben jetzt eigentlich nur von dir in einem Studium geredet. Und dann bist du Erber journalistisch tätig gewesen als Moderatorin und hast aber 2015 dann noch angefangen ehrenamtlich zum Schaffen.
Genau.
Und vor ein paar Jahren ist dann unten rausgekommen,
ja.
Dein Debüt.
Genau.
Thriller. Und ich habe aber gelesen, dass das die ZIT als Ehrenamtliche, dass das eigentlich die Initialzündung war für das Buch. Und wenn man mal so ein paar Ausschnitte anschaut, dann sieht man da auch schon so Dinge, die irgendwie mir sehr wie heute vorkommen. Also ich tue jetzt mal da ein bisschen vorlesen. Wenn es so weitergeht mit denen, dann müssen unsere Mädchen auch irgendwann mal mit einer Burka vors Haus. Kommt mir voll bekannt vor. Willst du, dass deine Tochter einmal nichts mehr tun darf, für das deine Frau gekämpft hat? Meine Frau, die hat nämlich Angst, am Abend noch alleine aus dem Haus zu gehen. Findest du es normal, dass Mädchen Pfeffersprays in ihren Handtaschen haben? Wen meinst du eigentlich mit die? Dir wird das Lachen schon noch vergehen, du linker Träumer. Und das spricht doch klar das auch, was du vorhin gesehen hast.
Genau, ja.
Also ich fand das, aber beim Durchlesen sind mir ganz viele Dinge bekannt vorgekommen und sind du eigentlich sehr aktuell, oder?
Ja, und weißt du, was ich nicht verstand, Luca? Ich verstand nicht, wieso man das so bei der Politik nicht einfach offen anspricht.
Was genau?
Ja, es gibt dieses Problem mit diesen 5% oder wie viel so immer sind, die sich nicht integrieren können und die sich nicht an in die Regeln, sage ich jetzt mal, an das Gutsein halten, oder? Also quasi ein winzig kleiner Teil von Messerstechern und Verbrechern wird quasi zum Role Model für alle. Wir sehen nicht die, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Zahlen sind, aber mein Gefühl sagt, es sind 95% ganz normale Menschen. Da redet kein Mensch drüber.
Was war denn aber genau quasi das, wo du da gesehen hast, wo dich denn bewegt hat, um das Buch so zum Schreiben?
Also es sind zwei Sachen, unter anderem, dass mein Neffe eine türkische Migrantin geheiratet hat. Mhm. Der Name habe ich geklaut, weil ich einfach viel zu viel damit Zeit verschwendet habe, Namen zu erfinden etc.
Ja.
Also es ist die Neci,
ja,
eine sehr starke Frau, die im Buch hier auch vorkommt. Und das ist die Frau meines Neffen. Und da habe ich gesehen, wie schwer das eigentlich ist, wenn du vollkommen integriert bist, einen super Job machst, gut ausschaust, kein Kopf durch hast, wie schwer das ist, in unserer Gesellschaft nicht als Türke Mensch zweiter Klasse zu sein. Und das kann man jetzt auch wieder schön reden. Aber ich weiß nicht, wieso man das so schön redet. Das muss man einfach sagen, zack, bumm. In unserer Gesellschaft ist es einfach so, in Vorarlberg, ich hoffe, dass es bei den jungen Leuten anders ist, aber ich sehe eigentlich nicht, dass es viel anders ist. Im Gegenteil, viele junge wählen FPÖ und die eher rechts. Warum tut man so über alle Türken hinweg?
Pauschalisieren, halt.
Genau. Mhm. Es nützt nichts. Du kannst super integriert sein und trotzdem sieht dir die Gesellschaft, ja, ja, passt alles, aber du bist ja Muslim. Ja, super. Ich bin auch auf dem Taufschein römisch-katholisch. Und ich glaube aber, also ich bin atheistisch unterwegs, schaffe aber trotzdem für eine christliche Organisation und bin, glaube ich, viel christlicher als viele andere, die sagen, sie seien christlich, weil ich frage mich, wo die christliche Nächstenliebe geblieben ist in unserer Gesellschaft. Wäre nicht Jesus genau derjenige, der in der Flüchtlingshilfen, in der Flüchtlingsheime startet und sagt, ich reiche dir die Hand, ich helfe dir, weil du bist arm. Und vor was haben wir denn so wahnsinnige Angst? Ich meine, sicher, ich habe auch vor Messerstechern Angst, das habe ich auch im Buch geschrieben.
Yeah.
Ich will auch nicht, dass meine Tochter mit einem Pfefferspray in der Hand auf den Weg muss. Aber die Lösung ist ein Miteinander und nicht, du bist der Verbrecher und du bist anders, du bist remigriert etc. Das kann nie und nimmer die Lösung sein für die Zukunft. Und was, Luke, ich verstand auch nicht. Also ich sehe in meinem Freundeskreis, da gibt es so Menschen, die immer ÖVP gewählt haben und die jetzt bei der nächsten Wahl FPÖ-Wähler wählen.
Mhm.
Und ich frage immer, wieso? Weil es mich wirklich interessiert und ich verstand auch klar, wieso. Es ist einfach die Angst. Weil wenn du in die Medien schaust und jeden Tag irgendwas liest, und ich meine, wir müssen jetzt selber sagen, der Einzelfall ist es wahrscheinlich nicht mehr, oder? Ich meine, das wären schon sehr viele Einzelfälle. Und mir tun von der Politik meiner Meinung nach viel zu wenig dagegen. Also, ich meine, du hast jetzt schon mitgekriegt, in welche Richtung ich politisch tendiere und was ich jetzt da schon alles gesehen habe. Aber gerade in der Richtung bin ich überhaupt nicht mit der linken Migrationspolitik zufrieden, weil es werden genau solche Sachen nicht angesprochen. Da wird auch überhaupt nicht differenziert. Da sieht man, ja, da muss man halt schon, weil die, ja, das ist falsch. Wir müssen dieses Die müssen wir differenzieren. Wir müssen sagen, es gibt sehr viele, die ordentlich tun oder halt so, dass sie sich als Österreicher fühlen und auch gern Österreicher sein möchten und solche, die einfach schwer integrierbar sind. Und ich weiß nicht, wieso man das nicht offen anspricht.
Okay.
Aber ich würde gerne mal mit jemandem, der Ahnung hat und der sich genau mit diesem Migrationsthema beschäftigt, total gern reden. Und jetzt gerade den Herr Brunner, der ist ja jetzt EU-weit zuständig, der soll einmal zu uns ins Landcafé kommen und einmal reden und einmal sehen, wie schwierig das ist, dass man jemand, der eigentlich unbedingt will, zu integrieren und wir haben einfach viel zu wenig Zeit, Mittel und Möglichkeiten.
Glaubst du daran, dass du mit einem Buch wie unten auch was bewirkst?
Das war der einzige Grund, wieso ich dieses Buch geschrieben habe. Also ich lese auch nur solche Sachen. Also ich lese zum Beispiel keine Liebesromane. Also ich habe schon Liebesromane gelesen, aber Also ich will von einem Buch, das ich lese, immer einen Mehrwert mitnehmen. Und ich meine, es ist jetzt vielleicht übertrieben, wenn ich sage, ich will mit meinem Buch einen Mehrwert mitgeben, aber ich habe zumindest geschildert, wie es ist. Also du hast jetzt genau das vorgelesen, was mir auch wichtig war, dass man so die Zwiespältigkeit in unserer Gesellschaft sieht. Dass man nicht sieht, ja, der Kommissar ist jetzt da eher links, hast du eh vorgelesen, der will auch nicht, dass seine Tochter am Pfefferspray mitnehmen muss, etc. Also es gibt kein Schwarz und Weiß, bin ich der Meinung, es gibt nur Grau. Und da überschneiden wir uns. Bei den Religionen, bei den Werten, bei der Moral, bei den Einstellungen. Ich glaube fest ans gute Menschen. Und ich habe gerade jetzt da ein Buch beendet. Die Autorin heißt Stephanie Jaksch und das Buch heißt Über das Helle. Und das hat mich so wahnsinnig getroffen. Es ist kein Roman, ich würde sagen, es ist ein Essay, hat sehr viel Politik, aber auch sehr viel Gefühl zwischen den Zeilen und sagt genau das, über das wir vorhin geredet haben. Du musst einfach weg von dem, es ist alles schlecht kommen, weil ich bin der festen Überzeugung, die Welt ist gut. Es gibt viele schlimme Sachen. Gerade jetzt müssen wir uns das jeden Tag wieder fokussieren und vornehmen, dass wir das Gute sehen. Ich meine, Krieg etc. Ich hätte nie gedacht, dass es nochmal einen Krieg in Europa gibt. Und ich meine, die Situation in Gaza, das betrifft mich auch persönlich, weil ich natürlich auch im Lerncafé, wir haben palästinensische Kinder, wir reden über das.
Ja.
Und das ist schwierig, also du musst irgendwie Stellung beziehen. Aber trotzdem sage ich dann immer, okay, das ist deine Meinung, das ist meine Meinung. Ich habe auch persönliche, sehr gute jüdische Freunde. Also ich sitze da irgendwie zwischen den Stühlen bei allen politischen Themen, die ich ansprich. Das Gemeinsame ist, dass wir da jetzt im Lerncafé sitzen, du und ich, du der Araber, ich der Österreicher, du Muslim, ich katholisch und wir haben es lustig miteinander. Und
weil man das Verbindende sieht, oder?
Genau, wir müssen einfach das Verbindende sehen.
Ich finde es so spannend, weil was ich bei dir jetzt die ganze Lust höre, ist, dass du Verständnis hast. Du hast jetzt auch das angesprochen mit Menschen aus deinem Freundeskreis, die in eine sehr konservative Richtung jetzt wählen. Aber dass du sie verstehst.
Ja.
Und das finde ich so spannend, weil wenn man jetzt so zum Beispiel so Methoden anschaut, wie man zum Beispiel Konflikte löst, dann geht es ums Verstehen. Es geht zwar nicht ums Einverständnis, oder? Aber es geht in erster Linie darum, dass man die andere Seite verstehen kann.
Also ich hätte jetzt mal gesagt, ich habe die Stumm- und Drangphrase vorbei.
Ja.
Also es hat schon was gegeben, wo eher weniger verständnisvoll beim Diskutieren war oder beim Austausch von der Meinungen. Aber ich glaube, wenn man ein Leben lebt, wo viele verschiedene Einflüsse haben, jetzt gerade wie ich gesagt habe, von den Religionen, muslimisch, evangelisch, jüdisch, katholisch, dann musst du irgendwann einmal zur Einsicht kommen, ja, die wollen ja eh alle genau das Gleiche wie ich. Die wollen das Beste für ihre Kinder, die wollen einen guten Job haben, die wollen am Abend glücklich und zufrieden ins Bett gehen und denken, Mensch, ich habe einen schönen Tag gehabt und ich lebe da im Herzen von Europa im absoluten Paradies. Und die ganzen Diskussionen mit Remigration etc., ich meine, es ist einfach lächerlich. Luca, wenn du das anschaust aus historischer Sicht, ich meine, wir waren einmal Neandertaler, wir waren moderne Menschen, die aus Afrika eingewandert sind, wir waren Kelten, wir waren Römer, wir waren Germanen und ich meine, das, was die heutigen Ausländerhasser nicht so gern hören, gerade in unserem Bereich, ich meine, wir waren alle irgendwann einmal türkische Ziegenhirten. Pauschal formuliert, oder? Aber es ist so. Also dieser Gruppe haben wir unsere Landwirtschaft zu verdanken und haben zu verdanken, dass wir sesshaft geworden sind. Und wenn du die Gene anschaust, ich meine, ich habe ja eine genetische Analyse meines Blutes machen lassen, weil mich das einfach so interessiert hat.
Geil, das wollte ich auch mal machen. Erzähl mal mehr darüber.
Das ist so gut. Ja, also ich habe es hauptsächlich deswegen gemacht, weil mein bester Freund, der ist Mediziner und der hat das Blut seiner Frau analysiert und da ist mir draufgekommen, boah, die ganz, irgendwo hat sie etwas Semitisches im Blut und hat so eine genetische kleine Differenzierung, die man nachvollziehen hat können bis ungefähr vor 2000 Jahren, wo das war. Und es muss irgendein römischer Soldat einmal bei uns gewesen sein und seine Spuren hinterlassen haben, die bis zu meiner Freundin gegangen sind. Und ich habe mir gedacht, boah, bitte, wie cool ist das? Das will ich unbedingt da machen. Ich will auch irgendwas Exotisches haben. Da ich blond bin, habe ich mir gedacht, vielleicht was so Wikinger oder Schwedisch oder sonst irgendwas. Boah, ich sag's da,
Luca. Was ist das gekommen?
Ja, auf die pure Langeweile.
Echt? Nein, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht.
Gar nichts.
Was?
Also du kannst ja nur die weiblichen Vorfahren auch schon, oder? Meine weiblichen Vorfahren sind autochton bis ins Letzte. Also ich habe eine genetische Abwandlung, die kannst du ins Baskenland zurückverfolgen. Das heißt aber nicht, dass ich mit diesen Basken jetzt verwandt bin, sondern dass diese genetische Variante genau im Baskenland häufiger ist. Das führt dazu, dass ich wahrscheinlich ziemlich urtümliche Gene irgendwo habe, vielleicht, keine Ahnung, Neandertaler oder sonst irgendwas. Aber es führt wieder zu einem anderen Punkt, den ich eigentlich gar nicht so gerne habe, und der heißt Autochton. Also ja, ich wäre gerne exotischer, ist sich leider nicht ausgegangen.
Okay, aber das wundert mich jetzt auch eine Kleine.
Ja, mein Gott, na.
Hast du Vertrauen in das Ergebnis?
Ja, das ist hochwissenschaftlich.
Ich wollte jetzt nochmal was fragen.
Ja.
Weil mir das auch nochmal aufgefallen ist, wo ich es nochmal durchgelesen habe, das Buch, dass da viele Menschen miteinander zum Tun haben, die ganz viele verschiedene politische Parteien Zugehörigkeiten haben oder unterschiedliche Werte. Und ich habe mir dann nur gedacht, irgendwie, wie geht man mit dem um, wenn es da so extreme Werte sind? Weil wie man auch in dem Dialog, wo ich vorhin da was rausgelesen habe, sieht, da schaffen zwei zusammen. Und der eine, der ist aber der, wo sagt, ja, hey, du linker Träumer quasi. Mhm. Also wie kann man auch, deiner Meinung nach, gut mit dem umgehen, wenn man jetzt aber so ganz, ich sage jetzt mal, eigentlich ein demokratisches Abbild in einem eigenen Freundeskreis oder so hat.
Also du hast jetzt eh schon angesprochen, genauso ist es. Viele Diskussionen im Buch, die ich geschrieben habe, haben tatsächlich exakt so stattgefunden in meinem Freundeskreis, und da sind wir wieder beim Verständnis, wobei oft fällt mir dann das Verständnis, und dann habe ich dann erst am nächsten Tag einen netten mitmenschlichen Zug an mir und schrieb dann zurück, ja, also ich nehme alles zurück, du bist trotzdem mein bester Freund und egal was du wählst, du wirst mein bester Freund bleiben. Mhm. Aber was da gerade zum Demokratie? Und ich tät jetzt nie den Herr Kickl wählen, ich tät aber auf die Straße gehen dafür, dass andere die Möglichkeiten haben, den Herr Kickl zu wählen, weil genau das ist Demokratie. Und ich halte da überhaupt nichts dafür, dass man das verbietet oder so. Weil ich meine, was ist denn Demokratie? Demokratie ist, dass du in einem Spektrum, das moralisch von der Mehrheit der Gesellschaft abgesegnet ist, nämlich politisch wählbare Parteien, dass man die wählen darf. Ich denke, unsere Demokratie hebt das aus. Es muss Extreme geben, sonst gibt es keine Mitte. Wobei ich der Meinung bin, die Mitte, die ist uns ein kleines abhanden gekommen.
Es hat sich halt aufgeteilt, oder? In zwei unterschiedliche Sphären quasi.
Ja, aber ich verstehe nicht, wieso man da immer gleich so hysterisch sein muss. Oh, wenn mein bester Freund jetzt sieht, ich wähle den Herr Kickl, weil ich Angst habe, dass alle Werte, für die ich bis jetzt gestanden bin, in Zukunft wahrscheinlich meinen Kindern nicht mehr zur Verfügung stehen. Ist wahrscheinlich übertrieben, aber er empfindet es so. Es ist seine Angst, und diese Angst hat eine Berechtigung. Und Aufgabe der Politik wäre es, von einer anderen Partei, genau, zum das regulieren, zum sich überlegen, wieso hat jetzt da ein so angestandener Mann Angst um seine Familie. Da muss ich schon sagen, da müssen sich auch die anderen Parteien, die jetzt an der Macht waren, einmal eine kleine am Schlawittl nehmen und denken, ja, wieso haben wir da nichts da? Da haben wir einfach nichts da.
Gerade der Aspekt, oder wie du sagst, am nächsten Tag kannst trotzdem nochmal anrufen.
Sicher.
Und sagen, hey, ich liebe dich doch.
Ja.
Ich glaube, das hilft vielleicht doch gerade momentan vielen Leuten, weil ich denke, dass so gerade aktuell, wo wir wissen, das ist, glaube ich, schon in vielen Freundeskreisen und Familien zu ein paar Auseinandersetzungen kommt, wo man vielleicht nicht miteinander reden kann.
Es ist übertrieben. Mhm. Man muss sich mögen. Hey, wir sind alle Österreich. Entschuldigung, wir können uns nicht so befeinden, weil nach der Wahl sind wir trotzdem alle Österreich. Wir müssen zusammenheben und wir müssen das gemeinsam machen. Ich möchte, dass es ein Klima gibt, wo sich Österreicher wohlfühlen, wo sich ein Mexikaner wohlfühlt, der kommt, wo sich ein Syrer wohlfühlt, der kommt, der ordentlich ist, also ein guter Mensch. Da komme ich zum Grübeln, weil was, etwas habe ich dir noch gar nicht erzählt. Meine Tochter ist seit 6 Jahren mit einem türkischen Migrant liiert, also die sind ganz herziges Bärle. Familie sehr westlich, ohne Kopftuch, die dort noch alles richtig machen. Aber die haben trotzdem Situationen, wo sie einfach merken, sie sind Menschen zweiter Klasse. Beispiel. Meine Tochter geht mit Freundeskreis am Abend in der Disco. Es dürfen alle ihnen, nur nicht ihr Freund. Weil man sieht, er ist nicht für da. Und das sind Sachen, Luca, die machen mich so verrückt. Und da grübel ich natürlich brutal umeinander und denke, wie kann ich das ändern? Aber ich komme immer wieder zu dem Schluss, stopp, das kannst du genau nicht ändern. Aber du kannst den Umgang mit Leuten ändern, wo du was bewirken kannst, wie dein Freundeskreis oder meine muslimischen jungen Buben im Lerncafé. Ich meine, Weißt, da gibt's die andere Richtung natürlich auch, oder? Da meint der kleine Mohammed, der nur 5er hat im Zeugnis, er muss seiner Schwester Elif zeigen, wie die Welt läuft, und Elif hat aber nur 1er und 2er, oder? Da sag ich auch, du stopp, hallo, Herr Pascha, jetzt ist einmal Schluss, los schon mal, was die Elif sieht, weil die ist nämlich geschieden wie du. Da hast du denn die Eltern an der Backe, weil du darfst nicht zeigen, dass ein junges muslimisches Kind vielleicht nicht so geschieden wäre, als wie er gern hätte. Aber da blieb ihm auch treu und stand an. Man muss auch nicht stehen bleiben. Das ist meine fixe Überzeugung, und für alles, was ich nicht ändern kann, versuche ich irgendwie von mir wegzuschieben. Genau solche Sachen, wo mich schon belasten, wie warum hat der das als so guter Mensch verdient, dass man ihn so behandelt. Das kann ich nicht ändern, weil ich behandle ihn ja gut, und deswegen wirklich brutal in allen Wegen, wo mir zur Verfügung stand, ob ich jetzt ein Buch schreibe oder ob ich im Lerncafé bin oder ob ich in der Flüchtlingshilfe hilfe, dass ein Miteinander möglich ist.
Bei mir ist es voll hängen, aber man muss auch nicht da.
Ja, das muss man, vor allem als Frau muss auch nicht da. Ja, meine Oma hat es mir einfach vermittelt. Die war das Vorbild, die ist immer auch nicht gestanden. Die hat nach dem Krieg ohne Männer angefangen, ein Haus aufzubauen, und hat es nachher dann, wo der Mann gekommen ist, auch wieder, also gemeinsam gemacht. Aber die ist einfach ganz eine starke Frau gewesen. Die hat immer gearbeitet, auch mit den Kindern, die hat in der Schweiz lang geschafft. Ja, man muss einfach auch nicht da. Also meine Kinder lachen immer, wenn meine Oma Theater kassen, und dann sagen sie immer, das Leben ist hart, mein Name ist Theater.
Ist so der Running Gag. Aber passt richtig gut,
ja,
der Name.
Ja, genau. Nein, also ich glaube überhaupt, wir Frauen müssen auch nicht da. Wir haben einfach gelernt, in unserer Gesellschaft so brav und angepasst, und alles Soziale ist immer nur an der Frau, und schon, wer macht die ganze Care-Arbeit? Wer kümmert sich um die Alten und Kranken in unserer Familie? Wer kümmert sich um die Kinder? Ich meine, Gott
sehr
sei Dank,
weiblich besetzt.
Siri jetzt da, dass bei den jungen Leuten in deinem Alter das jetzt langsam besser wird. Aber ich habe jetzt gerade einen Artikel im Standard gelesen, dass das alles nicht so ist, wie man sich das eigentlich vorgestellt hätte. Also von den Zahlen her schaut es sehr bitter aus.
Gerade das mit dem HCO, ist es mal zu einem Moment gekommen in deinem Leben, wo das HCO schwer war und wo es dich dann doch gehindert hat an etwas? Das wo weich sie vielleicht einfacher
ist. Hundertprozentig, aber wie du jetzt vorhin schon gehört hast, überlege ich mir das ja nicht lange, weil ich meine, wenn es denn passiert ist, das hart sie, hat mich sicher schon in ganz blöde Situationen geführt. Mir fällt jetzt so momentan gerade nichts ein, aber es hat es hundertprozentig gehabt. Also ich habe immer sicher was verdaut, dass jemand anders von mir denkt hat, wie tut denn die, wenn die ein kleines weicher gewesen wäre, dann wären wir besser zu Gang gekommen. Aber
für dich selber?
Nein, ich mag das schon, also ich bin auch ganz pragmatisch. Und mit meiner Krankheit, da nützt es überhaupt nichts, wenn ich da jetzt weich umeinander heule und mir denke, mein Gott, na wieso gerade ich? Und das nützt dir ja nichts, Luca. Du musst am Morgen aufstehen, du musst deinen Alltag meistern. Was nützt mir das, wenn ich jetzt da irgendwie im traurig sie vergangen, oder? Nein, das ist nicht meine Art.
Ich finde es voll spannend, weil wenn wir von Weichsee reden, gleich mal das verbinden mit eben Traurigsee oder Jammern oder das Negativ zum Sernen.
Oma Hertha schlägt durch.
Ja, aber das fällt mir oft auf, oder? Und uns Frauen wird es ja voll oft nachgesagt, wir sind zu weich oder weicher. Und das ist schon das, was dann oftmals dazu führt, dass wir dann eine Härte an den Tag legen. Und aber gerade im beruflichen Kontext, im Leadership, also wir sind ja gewöhnt, dass wir anstehen müssen, hart sie. Es gibt so diesen neuen Begriff toxische Weiblichkeit, also wo eigentlich, dass wir probieren, Attribute auch zu nehmen, die eben männlich konnotiert waren, also dieses Harzi, aber jetzt so neue Trends zeugen, dass gerade dieses, was weiblich konnotiert ist, dass es immer mehr und mehr positiv konnotiert wird. Und wie stehst du da dazu?
Ich mag schon nicht, wenn man sieht, konnotiert wird, weil es nützt ja nichts. Du bist so, wie du bist, und du musst ihn lerber. Und ob jetzt da irgendjemand drüber denkt, mein Gott, na, wenn sie weicher wäre, wäre es besser, oder sie kommt nur durch, weil sie hart ist. Ich meine, ich finde toxische Weiblichkeit eigentlich eine Frechheit, weil es ist genau das, wo wir gleichgestellt sind wie die Männer. Wenn wir für das eine stand, dann wären wir mit der toxischen Männlichkeit quasi gleichgesetzt. Ja. Ich meine, das ist ja, da fehlen mir ja fast die Worte. Also das ist mir vollkommen egal, ob das jemand als toxische Weiblichkeit bezeichnet. Ich bin einfach so, wie ich bin, und so, wie mein Leber gemacht hat, und so, wie ich sie muss, damit ich dort ankomme, wo ich möchte. Und ob das jemand als toxisch bezeichnet oder nicht, ist mir eigentlich egal. So sollte sie. Dann müssten wir uns nämlich nicht irgendwie um irgendwelche Begrifflichkeiten kümmern, sondern könnten einfach das durchsetzen, was uns wichtig ist. Wobei, ich muss schon sagen, also Luca, das müssen wir uns eingestehen, Frauen sind auch ziemlich gut beim Austeilen, was Bewertungen betrifft.
Das sollte man einfach nicht mehr so auf die Geschlechter beziehen. Weißt du, wie man?
Genau.
Ich glaube, dass wir ganz viele Themen nicht mehr einfach auf die Geschlechter beziehen sollen und kategorisieren, sondern wirklich anfangen, dass wir sagen, es können manche Menschen und manche Menschen können es nicht oder tun es bewusst nicht oder so.
Da habe ich es mit dir, da schon, bin ich wieder oder? Bei der Begrifflichkeit. Ja. Ja. Also das hat ja eine schöne Art und Weise finden, über Verpackungen zu reden, weil ja. Sonst reden wir ja, also ja. Ich sagte, das ist, nein, es ist hart, ja. Weil es lernt, ich bin ja Feministin durch und durch, wie man auch immer das bezeichnen kann, aber ich habe, seit ich dran denken kann, habe ich mich immer für meine Freundinnen eingesetzt. Ich bin auch nicht gestanden, wenn es ungerecht war. Ich habe beim Schaffer gesagt, ja, wieso dürfen wir das nicht? Oder warum muss das unbedingt der Mann machen? Ich bin aber auch immer auch nicht gestanden und habe mich engagiert. Oder? Also ich habe schon in der Volksschule vom Pfarrer 10 Strafen gekriegt, weil ich halt einfach, wenn jemand am Ort gekaut hat, bin ich halt auch nicht gestanden, oder? Und dann war ich halt nicht gehörig. Und ich glaube, da sind wir wieder bei dem Anisch da.
Ich glaube, das sind zwei Dinge, oder? Wo ich aber immer wieder die letzten 2 Jahre in dem Podcast für mich noch hat. Das ist irgendwie ein Resümee. Es sind 2 Dinge. Wir müssen irgendwie selber Anisch da und nicht nur ich fordern, quasi, oder? Genau. Also, man kann nicht die ganze die Welt ändern, aber selber ändert man nichts an sich, oder?
Das ist genau was? Ich kann nicht so sagen, mein Gott, nein, ich will der Weltfrieden, oder? Ich meine, ja. Das ist ja sowas Utopisches, ich will der Weltfrieden. Ja, dann bitte fang an, jetzt und hier, in jeder Diskussion, die du führst, und zieh auch mal das Gegenüber und fühl dir gleich in das Gegenüber inne und sieh den Standpunkt, den der andere hat und vielleicht das ganze Leben, das er hinter sich hat, oder? Also, ich fall natürlich selber auch ab und zu einmal in die Falllinie, oder? Also, das letzte Beispiel, ich lerne jetzt gerade mit einem kurdischen Syrer, der ist ein 12-jähriger Bub, und es hat mich verrückt gemacht, dass die ganze Familie von ihm einfach nicht mit dem daheim gehörig Kurdisch lernt und Kurdisch schreibt. Hat dazu geführt, dass ich gesagt habe, so Mama, Papa kommen sind der Papa und der Onkel. Und dann habe ich gesagt, was ist eigentlich da los bei euch? Ihr müsst dem Kurdisch schreiben lernen, weil wenn ich mit dem lerne und er ein Wort nicht kann, auf Deutsch muss er das Kurdisch oben drüber schreiben, was muss er alles auswendig lernen. Also er muss eine Sprache schriftlich haben, zum Beispiel, wenn du auf Deutsch Apfel hast, auf Kurdisch keine Ahnung, muss auf Kurdisch drüber schreiben, okay, Apfel, damit er, wenn er denn das nächste Mal liest, was? Es heißt Apfel. Weißt du, wie schlimm das war? Da habe ich echt eine schlaflose Nacht verbracht, weil die haben zu mir gesagt, Rebecca, wir sind im Irak aufgewachsen und im Irak wurde dir der Kopf abgeschlagen, wenn du Kurdisch geredet oder geschrieben hast.
Ach krass.
Dann stehst du da und denkst, mein Gott, na, du hast einfach aus deiner Beurteilung jetzt vollkommen mit dem Kamm drüber geschert und hast dir gedacht, ja, die müssen. Da wären wir wieder beim Vorarlberg-Kodex.
Ja, oder? Genau.
Also man muss sich einfach innefühlen, wenn man beurteilen will.
Rebecca?
Ja?
Sonst noch was?
Boah, sonst noch was. Also ich meine, die wichtigsten Themen haben wir eh schon gehabt, mit Selbstliebe und Verständnis fürs Gegenüber. Der Weltfrieden wäre ein wunderbares sonst noch was. Das werden wir zwar aber nicht schaffen. Deswegen schaffen wir zumindest einmal den morgigen Tag. Und schon, dass der morgige Tag für uns friedlich, fein und gemütlich wird, das wäre nämlich schon was, wo wir auf dem richtigen Weg zum Weltfrieden sind. Ich komme mir vor wie ein Pfarrer.
Ich freue mich, wenn du diesen Podcast mit deinen liebsten Menschen teilst. Alle Folgen von Sonst noch was findest du auf allen Podcast-Plattformen und auf ORF Sound. Folg mir dort doch gerne, dann verpasst du garantiert keine neue Folgen. Jeden zweiten Donnerstag gibt es nämlich eine brandneue. Bis dann. Lover, you should have come over. The washing is hanging, you know what that means. You should be teasing me for my dialect. And I should be laughing cause you fake it horribly. And don't you find it funny? You think it's cute as well. That it doesn't make it easier for you to resist. Lover, you should have come over. We should be between these drying sheets. Oh, lover, you should have come over.
Radio Vorarlberg. Die Nachrichten. Es ist 21 Uhr.
Israel greift wieder im Zentrum von Beirut an. Der weltweite Bestand an Wildtieren nimmt drastisch ab. Am Mikrofon Cornelia Krebs. Das israelische Militär hat erneut im Zentrum der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen. Die libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtet von mindestens 2 Angriffen. Getroffen sei die Gegend um das Viertel Rasch al-Nabar im Zentrum der Stadt geworden. Unbestätigten Berichten zufolge soll der Angriff dem hochrangigen Hisbollah-Mitglied Wafik Safa gegolten haben. Safa ist für die externe und interne Kommunikation der Hisbollah zuständig. Die russische Armee hat in der Ukraine Abschussvorrichtungen des US-Luftabwehrsystems Patriot beschossen, dabei nach ukrainischen Angaben jedoch keine schweren Schäden angerichtet. Durch den Angriff seien lediglich einige Teile der Ausrüstung beschädigt worden, diese aber nicht zerstört, teilte der Sprecher der ukrainischen Luftwaffe heute mit. Die betroffene Einheit befindet sich weiterhin im Einsatz. Angesichts der hohen Staatsverschuldung hat Frankreichs neue Mitte-Rechtsregierung von Premier Michel Barnier einen Sparhaushalt auf den Weg gebracht. Im kommenden Jahr sollen durch Einsparungen und zusätzliche Einnahmen 60 Milliarden Euro gutgemacht werden, wie die Regierung nach der Kabinettssitzung heute erläuterte. 2 Drittel sollen durch Ausgabenkürzungen erreicht werden, 1 Drittel durch Steuererhöhungen, die auf Unternehmen mit hohem Umsatz sowie Haushalte mit hohem Einkommen abzielen. Der weltweite Bestand an Wildtieren nimmt weiter drastisch ab. Rund 3/4 weniger Tiere leben heute auf der Erde als noch vor 50 Jahren. Das geht aus dem heute erschienenen Living Planet Report 2024 der Umweltstiftung WWF hervor. Mehr von Daniel Freismuth und Matthias Schmelzer.
Egal ob Vögel, Säugetiere, Fische oder Reptilien, sie alle sind vom weltweiten Artensterben betroffen. Den größten Populationsrückgang gibt es in Flüssen und Seen. Dort ist der Tierbestand um 85% zurückgegangen, gefolgt von Lebensräumen am Land und im Meer. Beim Kabeljau sind es -77% in 25 Jahren. Unterschiede gibt es auch bei den Kontinenten. Auffallend groß ist der Rückgang in Lateinamerika und in der Karibik. Dort ist der Tierbestand in den vergangenen 50 Jahren um 95% kleiner geworden. Auch in Afrika und in Asien sind mehr als 60% der Wildtiere verschwunden. Die Ursachen für das Artensterben sind wie so oft die Zerstörung von Lebensräumen, Umweltverschmutzungen und